Es geht nochmal um den Sabbat und heute um einen ganz besonderen Sabbat. Den Sabbat, der alle 50 Jahre kommen sollte in Israel. Ich wüsste ja gerne mal, ob das jemals so konsequent, wie wir es jetzt gleich sehen werden, gelebt worden ist. Das ist nämlich ein ganz spannender Entwurf, den Gott da für sein Volk Israel gegeben hat. Und den können wir natürlich so nicht umsetzen, müssen wir auch nicht. Wir stehen ja nicht mehr unter dem Gesetz. Aber die Prinzipien, die dahinter stehen, also ich liebe durchaus auch die Gesetzestexte im Alten Testament, auch wenn ich sie nicht sehr oft predige. Denn sie zeigen uns etwas darüber, wo Gott Prioritäten setzt. Selbst wenn man sich mal damit beschäftigt, darüber habe ich mal ein Seminar gehalten, die Todesstrafe im Alten Testament. Für welche Vergehen hat Gott denn in dem Staatsgesetz, das er selber gegeben hat, die Todesstrafe vorgesehen gehabt? Nicht, dass ich die wieder einführen möchte, sondern es zeigt einfach, wo Gott Prioritäten setzt. Was ist Gott besonders wichtig oder auch schlimm? Und in diesem Sinne möchte ich einfach auch das mit dem Erlassjahr heute mal sehen. Wir werden uns schon erst mal angucken, wie war das denn damals gedacht? Aber das wäre ja nur eine Geschichtsstunde. Und ich weiß nicht, hat jemand Lust auf eine Geschichtsstunde heute Morgen? Okay, einige schon. Gut. Aber wenn wir dabei stecken bleiben, dann wäre es ein bisschen schade. Sondern ich möchte dann schon einfach auch fragen, was kann mir das denn sagen für meine Gottesbeziehung oder für meinen Umgang mit anderen Menschen? Ich habe lange überlegt, wie viel soll ich denn lesen von diesem Text? Denn der Abschnitt ist deutlich länger. Ich habe mich jetzt für einen Kernabschnitt entschieden. Ich glaube, das wäre ein ganzes Kapitel gewesen, wenn ich alles gelesen hätte. Ich habe mich für einen Kern und werde den Rest dann einfach hier und da ergänzen. Also wen das tatsächlich interessiert, dem rate ich 3. Mose 25, eventuell geht das sogar noch bis 26 rein, mal komplett zu lesen. Erstens könnt ihr dann prüfen, ob das stimmt, was ich geredet habe oder ob ich Unsinn geredet habe. Und zweitens, also ich fand das tatsächlich spannend. Also es hat mich fasziniert. Und du sollst zählen 7 Sabbatjahre. Also alle 7 Jahre sollte ja sowieso ein Sabbatjahr sein, wo nichts bebaut werden sollte, wo man nur das essen sollte, was das Land sowieso hervorbringt. Und du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage des 7. Monats am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein, da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. Also zunächst einmal Ruhe für das Land. Nicht nur für den Menschen. Das ist allerdings schon bei jedem Sabbatjahr, also alle 7 Jahre, sollte ein Jahr lang das Land zur Ruhe kommen. Das macht man heute eben auch mit Fruchtfolgen und so weiter. Da sitzen jetzt hier ein paar Leute, die haben da mehr Ahnung als ich. Aber es geht darum, dass einerseits das Land von Zeit zu Zeit Ruhe hat, um sich zu regenerieren. Es soll nicht gesät werden in diesem Jahr. Man soll einfach mal gucken, was kommt von selbst. Es soll auch keine Nachernte geben. Wobei das ja miteinander zu tun hat, würde ich jetzt mal als landwirtschaftlicher Laie sagen. Denn wenn ich eine Nachernte mache, also wirklich nochmal alles, was nachkommt und so weiter, dann kann im nächsten Jahr noch weniger von alleine wachsen. Lasse ich die weg, und das, was eben noch nach der normalen Ernte irgendwie reif wird, das fällt auf den Boden, dann kommt das natürlich im nächsten Jahr zumindest teilweise wieder hoch. Also das hat ein bisschen was miteinander zu tun. Und dann soll man im nächsten Jahr nur von dem leben, was das Land ohne Bearbeitung hervorbringt. Das fordert Vertrauen, oder? Einfach mal alles bleiben lassen und gucken, was kommt. Das erinnert mich an Missionsgesellschaften, ich weiß es zumindest von einer, die sagen, wir reden grundsätzlich nicht über Geld. Wir bitten nicht um Geld, wir bitten nicht um Spenden. Das Thema ist bei uns tabu. Wir verlassen uns darauf, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Muss man nicht so machen. Ich sage nicht, das ist das einzig Richtige und alle sollten das so machen. Aber man kann sich dafür entscheiden. Das sind so bestimmte Dinge, wo unser Vertrauen herausgefordert ist. Also ich finde ja schon die drei Feste. Ja, das war damals eine landwirtschaftliche Gesellschaft und dreimal im Jahr sollte jeder israelitische Mann für eine Woche nach Jerusalem kommen. Jetzt frage ich mal die Landwirte. Ja, wie könnt ihr euch das vorstellen? Jedes Jahr für eine Woche nach Berlin. Dreimal im Jahr für eine Woche nach Berlin. Den Hof einfach mal Hof sein lassen oder keine Ahnung, ob die Frauen den Hof dann gemacht haben, wie das mit dem Vieh überhaupt möglich war. Aber das war so von Gott gewollt, so angeordnet. Und so ähnlich ist es hier auch mit diesem Sabbatjahr. Eigentlich sagt man vom gesunden Menschenverstand, so ein Blödsinn, das geht nicht. Und in unserer heutigen Gesellschaft, die auf Effektivität und sonst was getrimmt ist, ja erst recht. Also Leute, hallo, wie soll denn das gehen? Und wie gesagt, wir sind jetzt noch bei dem Teil, der alle 7 Jahre kommt. Es wird ja noch besser. Besitz geht zurück. Das Land ist Eigentum Gottes. So wird das begründet, so begründet das Gott im Zusammenhang hier. Also man konnte Land nicht, im Grunde nicht verkaufen. Wenn ich Land geerbt habe von meinen Eltern und aus irgendwelchen Gründen ich wirtschaftliche Probleme kriege und ich muss das Land verkaufen, spätestens nach 50 Jahren geht es an mich zurück. Das heißt, im Grunde, so wird es auch formuliert im Text, also im Kontext jetzt, weil ich, wie gesagt, habe ja nicht alles gelesen. Es werden nur die Ernten verkauft. Ja, wenn gerade ein Erlassjahr war und ich kaufe jetzt im Friedel sein Land ab, dann weiß ich, ich kaufe sozusagen jetzt 49 Ernten. Also minus 7, weil in den 2 Jahren soll ja nicht geerntet werden, aber okay, ja doch, ernten darf ich ja, ich darf nur nicht säen, ich darf nur das ernten, was, ja, also ich kaufe im Grunde 49 Ernten. Wenn das Ganze schon 20 Jahre zurück ist, kaufe ich entsprechend 29 Ernten. Und danach sollte sich auch der Preis berechnen. Aber das Land sollte grundsätzlich in diesem Halljahr, so wird es ja auch genannt, in diesem Sabbat, in diesem besonderen Sabbatjahr zurückgegeben werden. Das ist doch mal ein ganz anderer Ansatz. Dann wird auch gesagt, gilt es auch für Häuser in der Stadt galt es nicht, für Häuser auf dem Land galt es und so weiter. Das wird also alles noch ausdifferenziert. Aber das Grundprinzip war, Land bleibt immer in der Familie. Es ist ja dann auch mal interessant, sich anzugucken, was zum Erbrecht damals gesagt wurde. Also das ist wahrscheinlich eine der frühesten Kulturen, bei denen Frauen erben durften unter bestimmten Umständen. Also Land bleibt Eigentum Gottes und wird sozusagen einer Familie zugeteilt. Jeder behält seinen Besitz. Es geht zurück. Das finde ich also, wie gesagt, auch mal, wenn man über Wirtschaftstheorie nachdenkt, finde ich mal einen ganz interessanten Ansatz. Bin ich kein Experte, auch auf dem Gebiet, aber das fand ich faszinierend. Freiheit kommt zurück. Es gibt keine dauerhafte Sklaverei in Israel. Also es war ja damals in Israel so wie in allen anderen auch, wenn ich mich verschuldet habe, ich kann meine Schulden nicht bezahlen, dann werde ich verkauft. Da muss ich das sozusagen abarbeiten. Ich bin dann entweder gehöre ich dem, bei dem ich die Schulden habe, oder ich gehöre irgendjemand anderem. Aber wenn ich verschuldet bin, kann das nicht zahlen, dann werde ich verkauft. Und jetzt gilt hier dasselbe Prinzip. Es wird die Arbeitskraft verkauft und nach 50 Jahren ist der freizulassen. Also nach maximal 50 Jahren. Wenn ich 5 Jahre vor diesem Halbjahr verkauft werde, habe ich Glück gehabt, weil dann muss ich nur die 5 Jahre. Weil es wird im Grunde, der andere kriegt meine Arbeitskraft, aber nicht mich. Spannend finde ich, das wäre jetzt mal eine Diskussion wert. Das gilt nur für Israeliten. Ausländer durften sie verkaufen, auch dauerhaft. Das wäre sicher mal jetzt spannend, was das heißt. Gerade unsere Vorstellungen von heute, von Rassismus und so weiter. Aber das müsste man auch mal dann separat vorbereiten. Und das finde ich auch nicht gut für eine Predigt. Da sollte man dann mal drüber reden. Also wenn es ein paar Leute gibt, die sagen, dafür würde ich mich tatsächlich mal interessieren, dann kommt mal auf mich zu. Dann müssen wir das mal machen als einen Themenabend. Aber erstmal hier im Kern wieder, nur die Arbeitskraft wird verkauft. Jeder kommt wieder frei. Übrigens, in diesem Kontext kommt dann auch dieses Gesetz, dass man, wenn sich also mein Verwandter verkaufen muss, dass ich quasi verpflichtet bin, ihn freizukaufen, wenn ich die wirtschaftlichen Möglichkeiten habe. Da kommt das Wort Erlöser her. Oder Löser, oft nur in der alttestamentlichen Übersetzung. Aber das, was Jesus für uns getan hat, ja, da kommt das her. Und das ist derselbe Zusammenhang. Das heißt, die Freiheit des Einzelnen ist eigentlich von Gott hier innerhalb seines Volkes ganz stark geschützt. Ja, also er konnte seinen Besitz nicht dauerhaft verlieren, seinen Grundbesitz. Und er konnte auch seine persönliche Freiheit nicht dauerhaft verlieren. Ja, nach diesen 49 Jahren musste er freigelassen werden und vorher musste eigentlich schon, wenn irgendjemand in der Sippe war, der die Möglichkeit hatte, ihn freizukaufen, dann musste er das tun, beziehungsweise wenn er selber irgendwie wieder zu Besitz gekommen ist und konnte sich freikaufen, dann musste das ermöglicht werden. Ja, dann konnte der Besitzer nicht sagen, nö, du arbeitest den Rest noch ab. Wenn er das abzahlen konnte, dann hat er auch das Recht dazu, das zu tun. Und es gibt einen bestimmten Blickwinkel erstmal auf Besitz und auf persönliche Freiheit. Und man hat das hier unter dem Oberthema Sabbat, da hätte ich ja die normalen Sabbatjahre genommen, die haben damit vielleicht noch mehr zu tun, aber ist ja mal egal, man hat jetzt diesen Text so gewählt. Und weil welches Bild gibt es da für uns? Was hat das mit uns zu tun? Wie sieht uns Gott? Ja, und Gott sieht uns als Menschen, die ein Recht auf Freiheit haben, zumindest wenn wir zu seinem Volk gehören. Und jetzt ist ja die Frage, was heißt das neutestamentlich dann? Ich meine, das ist oft auch politisch gesehen worden, ja, also die Bauernkriege und an vielen Stellen. Aber schon bei Paulus, ich denke, da spürt man auch schon diese Diskussion ein Stück weit, wo Paulus sagt, ihr Sklaven, dient euren Herren wie dem Herrn. Das heißt also im Grunde ja, lehnt euch auch nicht auf. Und den Onesimus, den schickt er ja auch zurück zu seinem Herrn Philemon, ja, Philemonbrief. Sagt er, du gehörst dem, es wäre nicht recht, wenn ich dich jetzt einfach hier bei mir behalte. Ja, er gibt dem einen lieben Brief mit und dann schickt er ihn zu seinem Herrn zurück. Heute haben wir die Sklaverei abgeschafft. Übrigens, die führenden Leute, die damals waren, bekennende Christen, ja, die gesagt haben, also wir wollen die Sklaverei abschaffen. Und es ist ja auch was. Gott, ich glaube, wenn wir in die Bibel insgesamt reingucken, auch wenn es solche Ausnahmen gibt, wie bei Paulus und wie, es sind eigentlich Notstandsregeln, ja, dass Gott sagt, also ich schaffe das jetzt nicht ab, ich verbiete das nicht grundsätzlich, sondern ich schütze mein Volk. Ich glaube nicht, dass Gott deswegen da sagen will, die Nichtchristen könnt ihr euch ruhig als Sklaven halten, sondern das ist so ein, das alttestamentliche Gesetz ist ja ein Staatsgesetz und jedes Staatsgesetz macht Kompromisse. Ja, das ist ja, wenn ihr mal vergleicht, das alttestamentliche Gesetz und die Bergpredigt. Die Bergpredigt zeigt, wie Gott sich eigentlich Leben wünscht. Und darüber hat Helmut Schmidt mal gesagt, damit kann ich keinen Staat regieren. Damals habe ich mich aufgeregt, heute sage ich, der Mann hatte recht. Weil wir haben einfach zu viele Leute in diesem Staat, die sich an Regeln nicht halten wollen. Merken wir ja gerade besonders deutlich. Und da reicht es nicht, wenn ich den Leuten einfach sage, ja, das Ideal Gottes wäre aber. und dann erwartet, dass sie sich danach richten. Wird nicht funktionieren. Und das wusste Gott auch schon. Der hat uns gemacht und der hat den Überblick. Und deswegen hat er auch im Alten Testament. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass irgendjemand gesteinigt wird. Aber er sagt, es gibt ein Verhalten, das ist so schädlich für ein Volk, das muss unterbunden werden. Im schlimmsten Falle auch, indem ein Mensch getötet wird. Das ist nicht, ja, also das ist alttestamentliches Gesetz. Und wenn Gott also hier zulässt, dass unter bestimmten Umständen und Ausländer und dann doch Sklaverei oder überhaupt, dass ein Mann für die nächsten 30 Jahre seines Lebens verkauft wird, das war nicht Gottes Wille, sondern Gott schränkt das hier ein. Ja, dass er wenigstens nicht für immer verkauft werden kann. Und das ist innerhalb eines Staatsgesetzes in einer Kultur, in der Sklaverei was vollkommen Normales war. Ja, also ich will absolut nicht wieder dahin zurück. Und es ist auch, glaube ich, kein Text, mit dem, auf den sich jemand berufen könnte und könnte sagen, seht da, da steht's doch, man darf. Sondern es ist das Gegenteil gemeint. In einer Kultur, in der das vollkommen normal ist. Schon da hat Gott es eingeschränkt. Und wenn wir das heute überwunden haben, glaube ich nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir dahin zurückkommen. Ja, sondern wir sind an der Stelle wirklich ein Stück weiter. Aber Gott sieht uns als Menschen, die nicht verkauft werden sollten. Und wie oft verkaufen wir uns selbst? Ja, der Wert. Gott sieht, jeder Mensch hat einen Wert. Und der ist unbezahlbar. Ja, das ist der Unterschied. Seine Arbeitsleistung kann ich bezahlen. Die kann ich verkaufen. Aber nicht den Menschen. Der ist zu wertvoll. Das kann keiner bezahlen. Das Zweite, Gott, die Erde gehört Gott. Der Grund und Boden gehört Gott. Es gibt ja auch andere Kulturen, auch nicht jüdische oder christliche. Ja, bei den Indianern war das also auch so. Diese Vorstellung, der Boden gehört niemandem. Ja, der gehört der Mutter Erde oder was die dann hatten für Vorstellungen. Aber der individuelle Mensch kann an Grund und Boden keine Besitzrechte erwerben. Nutzungsrechte, ja, aber keine Besitzrechte. Und Gott gibt uns und vertraut uns Dinge an. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt komplett und in jeder Form mir gehören. Ja, das greift die Umweltbewegung jetzt ein Stück weit um und sagt auf, nicht direkt unter Berufung auf die Bibel, aber sie sagen, der Grund und Boden und so weiter, das übergeben wir ja weiteren Generationen. Und wenn wir Boden unfruchtbar machen, nicht nutzbar machen, dann ist das ein Verbrechen an den Generationen, die nach uns kommen. Und es ist also wirklich, die Erde gehört Gott. Sie gehört nicht dir oder mir, der Grund und Boden, sondern er gehört Gott und Gott vertraut ihn Menschen an und hat das Land Israel eben den Israeliten gegeben, damit sie dort leben können, damit sie dieses Land bebauen können, pflegen können. Ist ja auch der Auftrag, die Erde zu bewahren, schon in der Schöpfung. Ja, wir dürfen sie für uns nutzen, aber wir sollen sie auch bewahren. Ja, das ist dieses Verständnis, wir haben Verantwortung. Natürlich werden wir die ganz unterschiedlich handhaben. Und ja, so wie jeder von uns auch seine Kinder anders erzieht, sie sind uns anvertraut und wir dürfen damit umgehen. Und es wäre auch falsch, jedes Kind gleich zu behandeln. Wer mehrere Kinder hat oder selber auch Geschwister hatte, der weiß, ich behandle jedes Kind gleich. Also es mag Eltern geben, die das versuchen. Ich wage zu bezweifeln, dass es Eltern gibt, denen das gelingt. Aber ich finde schon den Versuch strafbar. Oder es sollte strafbar sein. Weil jedes Kind hat andere Bedürfnisse. Und wenn ich tatsächlich jedes Kind gleich behandle, also bei unseren erwachsenen Kindern ist es jetzt noch krasser als früher. Ja, die eine, die möchte gerne, die wird auch heute noch gerne mal in den Arm genommen. Die andere trägt alle Krallen aus, wenn man sie in den Arm nehmen will. Da muss man also aufpassen. Und so ist jeder anders. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Wünsche. Und Gott sieht uns in dem, was wir brauchen. Und unsere Verantwortung für die Erde wahrzunehmen, wird immer unterschiedlich aussehen. Das heißt nicht, wir können jetzt ein Konzept erstellen, das für alle gilt. Aber es ist wichtig, dass wir das, was wir tun, auch mit unserem eigenen Besitz, immer in der Verantwortung vor Gott tun. Ja, der reiche Jüngling, dem Gott sagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Das ist ja kein Grundprinzip, das für uns alle gilt. Sondern das Grundprinzip dahinter ist, wenn dein Besitz dich davon abhält, mir nachzufolgen, dann gib ihn lieber weg. Ja, dann ist besser, du bist ohne. Das ist ja gemeint. Und so ist es hier auch. Wir haben eine Verantwortung, wie wir mit dem umgehen, was uns anvertraut ist. Hier in unserem Text ist es vor allen Dingen der Grund und Boden. Aber ich habe gar nicht viel Grund und Boden. Habe ich überhaupt Grund und Boden? Nee, ich glaube gar nicht. Ja, also dabei, das heißt ja nicht, dass ich aus der Verantwortung raus bin, sondern bei mir sind es andere Punkte, andere Themen, andere Bereiche, wo ich diese Verantwortung habe. Aber jeder von uns ist herausgefordert, mit dem, was ihm anvertraut ist, verantwortungsvoll umzugehen, sich vor Gott zu verantworten. Es ist uns alles nur geliehen. Ja, es sind Leihgaben von Gott her. Das mag im bürgerlichen Gesetzbuch anders stehen. Es ist mein Eigentum und ich kann es vererben, ich kann es verschenken, ich kann es verkaufen. Aber aus Gottes Perspektive ist all das, was uns gegeben ist, sind es Leihgaben. Es ist eben nicht unser Eigentum. Es ist uns geliehen für eine begrenzte Zeit, maximal unsere Lebenszeit. Ja, Verantwortung, da habe ich nur einmal zu spät weitergeklickt. Ja? Wie gehen wir mit dem um? Und auch, wie gehen wir miteinander um? Denn das hat ja auch was zu tun, wie ich Menschen sehe. Ja? Dieser erste Punkt, der Wert des Menschen. Auch da ist die Verantwortung. Wenn ich weiß, Gott liebt jeden Menschen, dann muss ich das in meiner Art und Weise, mit den Menschen umzugehen, ausdrücken. Denn wir verstehen uns doch, so sind wir doch Botschafter an Christi Stadt. Das ist doch unser Verständnis. Wir sind seine Zeugen hier in dieser Welt. Und dann muss sich seine Wertschätzung, die er den Menschen entgegenbringt, auch darin zeigen, darin äußern, wie wir mit ihnen umgehen. Und je mehr ich auch in eine, in Anführungsstrichen, Machtposition komme, ja, und die habe ich zum Beispiel als Eltern gegenüber den Kindern. Das ist eine Machtposition, natürlich ist es das, ob uns das gefällt oder nicht. Ja, oder sobald ich auch nur ein bisschen in der Hierarchie aufsteige und habe Leute unter mir, ist das eine Machtposition. Ja, und da kommen wir also, wenn wir denken, habe ich Macht, würden die meisten hier wahrscheinlich sagen, nö, ich nicht. Aber wir haben es, ja, sei es, weil wir mehr Geld haben als die anderen, sei es, weil wir Leute unter uns haben, sei es, weil wir intelligenter sind. Auch das kann ich ja benutzen, um andere zu manipulieren oder zu beeinflussen. Wir haben alle irgendwo mehr oder weniger auch Macht. Und wir sollten nicht immer nur auf die ganz oben, die ganz viel Macht haben, sondern wir sollten überlegen, wie gehe ich denn mit meinen Machtmitteln um? Auch das hat was mit Verantwortung zu tun. Wie gehe ich mit den Menschen um, die mir anvertraut sind? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Wertschätzung zeigen. Und zwar für das Land und seine Menschen. Ja, also für das Materielle, das steht hier durchaus auch. Ja, ist mal interessant, weil vom Neuen Testament her kann ich natürlich ganz ausführlich begründen, warum wir Wertschätzung Menschen gegenüberbringen sollen. Aber hier haben wir auch tatsächlich mal auch dem Materiellen ein Stück weit. Ja? Also die deutlichste Aussage, das Land gehört mir, sagt Gott. Nicht dir, nicht mir, sondern es gehört Gott. Gott sagt ganz klar, es ist mein Eigentum. Und entsprechend sollt ihr damit umgehen. Ihr dürft es gestalten, ihr dürft es für euch nutzen, aber denkt immer dran, es gehört mir. Und deswegen finde ich das mal spannend. Ja, es ist ein Text, der uns in dieser Reihenform, wie er hier steht, nicht mehr gilt. Wenn ich hier in Deutschland Land kaufe, muss ich das nicht im Jahr sowieso wieder an den Voreigentümer zurückgeben. Und das müssen wir auch nicht anstreben als neutestamentliche Gemeinde. Wie gesagt, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Aber die Prinzipien, die dahinter stehen und vor allen Dingen diese Wertschätzung und dieser Aspekt, den sollten wir tatsächlich mal bewegen und überlegen, was heißt das denn für mein Handeln? Im Beruf, im Privaten. Was heißt das für meine Wertschätzung der Dinge, die mich umgeben? Und dann zu sagen, ja, die Dinge, die mich umgeben, gehören Gott. Und ich darf sie nutzen. Die Menschen, die mich umgeben, gehören Gott oder sie sind von Gott geliebt. Und ich darf ihnen begegnen, ich darf mit ihnen interagieren. Benutzen darf ich sie nicht. Da stimmt die Analogie nicht zum Land. Ja, aber ich darf mit ihnen interagieren, ich darf mit ihnen leben und darf mit ihnen gemeinsam Leben gestalten. Aber sie immer zu sehen, natürlich gibt es Leute, die mich nerven. Das sage ich ja hier nicht zum ersten Mal. Ne? Also, und ich nerve mit Sicherheit auch den einen oder anderen. Ich kenne da so ein paar, wo ich das schon weiß. Und das hat auch mit unserer Unterschiedlichkeit zu tun, das hat mit unserer Begrenztheit zu tun, das hat viele Ursachen. Aber das Entscheidende ist, dass ich begreife, der andere ist Geschöpf Gottes wie ich, der andere ist geliebt von Gott wie ich. Und wenn er auch Christ ist, dann ist er auch Gottes Kind, so wie ich. Und das sollten wir in die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, einfach mit einplanen, mit eintakten. Das gehört dazu. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass dieser Text unser Leben prägt. Und das ist das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Deshalb liebe ich durchaus auch die Gesetzestexte. Nicht, weil ich sage, so, jetzt müssen wir das umsetzen. Ja? Also wenn ich mich hier mal so umgucke, dass im Gesetz steht, wer sein Barthaar mit dem Messer berührt, ist wie ein Hurer und ein Götzendiener. Ich glaube auch, die Bartträger werden ab und zu mal mit sowas Ähnlichem wie einem Messer da rangehen. So vielleicht so zwei Messer, die mit einer Schraube miteinander verbunden sind oder irgend sowas. Oder sitzt hier jemand, der das grundsätzlich... Da kommen ja die Schläfenlocken der Juden her, weil es geht ja um das Barthaar. Und wo ist denn der Übergang? Bis wohin ist es denn Bart und wann ist es, bis wohin ist es Haupthaar und wo fängt das Barthaar an? Und um dem Ja nicht zu nahe zu kommen, fangen die halt schon irgendwo hier oben an und ab hier wird nichts mehr geschnitten. Aber weil das ja eben Haupthaar ist und das Haupthaar länger, schneller wächst als das Barthaar, haben die dann diese Schläfenlocken. Ja, also das ist einfach der Hintergrund. Aber das ist so eines der Gesetze, wo ich einfach sage, da würde keiner von uns diskutieren, ne? Und sagen also, das müssen wir wieder einführen. Ja, daran müssen sich wieder alle halten. Oder ich sitze hier jemand, der das ernsthaft vertreten würde, dann müssen wir uns nachher mal unterhalten. Oder es gibt da auch noch so andere Sachen, ja, wir sollen keine Kleidung aus zweierlei Stoff tragen. Okay, Leute, jetzt alle mal überlegen, was habt ihr so alles an und jetzt für eine Stoffart entscheiden und alles andere kommt weg. Ja, also das sind alles, aber selbst diese Sachen, die ich jetzt hier ein bisschen mit Schmunzeln und so weiter anführe, man kann ja mal überlegen, was hat Gott sich dabei gedacht, dass er solche Ordnungen gegeben hat. Und ich bin davon überzeugt, die Prinzipien dahinter gelten heute noch genauso wie damals. Und das hat man übersehen, wenn man also dann doch auch in christlichen Kreisen so bestimmte Punkte rausgenommen hat. Also so Männerkleidung, Frauenkleidung, also dann Rock und Hose. Die Älteren kennen die Diskussion, denke ich, noch. Gut, dass wir Jüngere, naja, doch, ich kenne sie auch noch. Ich bin ja auch kein Jüngerer mehr, bin ja Opa. Aber ja, wir kennen das noch, diese Diskussion. Und was diese Diskussionen verkannt haben, das war genau diese Unterscheidung. Was ist das Prinzip und was ist jetzt die äußere Form? Ja, Gott möchte, dass ein Mann als Mann und eine Frau als Frau geht, auch erkennbar durch Kleidung und so weiter. Wie sich das aber ausprägt, das ist natürlich kulturell in einem ständigen Wandel. Ja, es gibt Kulturen so im nördlich von England, da ist das mit der Männer- und der Frauenkleidung ein bisschen anders. Wenn ich jetzt hier im Schottenrock stehen würde, dann wäre das wahrscheinlich kulturell nicht ganz angebracht. Ja, wenn ich das in Schottland tue, wäre das überhaupt kein Problem. Also das sind einfach mal Dinge, die da noch hinterstehen. Aber die Prinzipien dahinter, dass Gott uns als Männer oder als Frauen geschaffen hat, dieses Prinzip dahinter, das gilt. Und wie sich das dann ausprägt, das sind ganz andere Themen. Und so auch dieser Text. Ich will das Halljahr nicht wieder einführen. Alle 50 Jahre alles zurück. Ich glaube auch nicht, dass das unser Auftrag ist als Christen. Aber die Prinzipien dahinter, die Wertschätzung, die sowohl für das Land als auch für die Menschen, die darin wohnen, die Gott darin zum Ausdruck bringt, diese Wertschätzung, die sollten wir leben und dafür sollten wir uns einsetzen. Lasst uns zusammen beten. Herr, ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns dabei hilfst. Du hast uns durch dieses Gebot, durch dieses Gesetz damals ein Stück weit die Augen geöffnet. Du hast uns Dinge angestoßen. Aber schenke doch, dass wir das jetzt auch auf unseren Alltag übertragen können, auf unseren Beruf, auf unseren Umgang mit Menschen, vielleicht in der Familie, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht im Geschäftlichen. Schenke, dass wir diese Wertschätzung für das, was du uns anvertraut hast und für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass wir diese Wertschätzung uns zu eigen machen, dass sie unser Leben prägt, unser Denken prägt und dass wir uns in dieser Hinsicht von dir ganz beeinflussen lassen und prägen lassen. Hilf uns dazu und zeige du uns auch auf, wo wir mit Widerstand reagieren. Vielleicht gar nicht so offen, sondern ganz tief irgendwo im Hintergrund in unserem Herzen, wo wir uns dagegen wehren. Und schenke, dass wir dir wirklich jeden Winkel unseres Herzens dann auch bringen. Amen.